Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Michael, ich grüße dich zurück aus dem Urlaub. Hi.
Hi. Schön, wieder da zu sein.
Ja, hatte ich kaltes Deutschland wieder?
Ja, ich bin ja gar nicht aus dem kalten Deutschland raus tatsächlich. Ich war eher im theoretisch kälteren Norden von Deutschland, aber der war gar nicht so kalt. Also der hat sogar zum Schwimmen im See eingeladen.
Würde ich in der aktuellen Insofern Lage...
Insofern kann ich mich nicht beschweren.
Okay. Wir zeichnen auf Ende August, 22. August und ich zumindest stehe im Hoodie im Büro und war heute Morgen kurz am Überlegen, ob ich die Heizung anwerfe. Von daher kurz den Schwank. Aber wir haben heute das Kapitel 7 uns vorgenommen und ich glaube, Michael, wir sollten jetzt schon sagen, wir machen jetzt keine 5-Stunden-Folge, weil 7 ist echt viel Inhalt. Ich glaube, wir splitten, oder?
Ja, ich würde auch sagen, wir gucken mal, wie weit wir kommen und das wird Futter für weitere Podcasts, würde ich sagen, oder mindestens einen.
Mindestens einen, ich glaube es auch. Womit willst du anfangen? Wenn wir uns den 7er angucken, geht es ja grob, sagen wir mal, Infrastruktur, Personal, messtechnische Rückführbarkeit, Prüfmittel ist eine wichtige Sache und was ich finde, sind dokumentierte Informationen, also Papierberge. Fangen wir mit dem Personal an, wollen wir erst uns über Papierberge unterhalten, deine Wahl, und dann arbeiten wir uns durch.
Also ich hätte, glaube ich, gesagt, wir gehen einfach von vorne nach hinten durch, so wirklich ganz, ganz klassisch, fangen vorne an.
Boah, du bist...
Und ja, ganz
jawohl,
langweilig.
Jawohl, ne? Jawohl, Herr Auditor, wir arbeiten strikt nach der Norm. Lass uns anfangen mit 7.1.
Genau, lass uns anfangen mit 7.1. Wir machen es mal richtig langweilig. Ich meine, wenn du mega Lust hast, können wir auch springen, aber... Damit wir uns nicht zu sehr verhaspeln, wozu wir ja überhaupt nicht tendieren thematisch,
hätte
ich gesagt, wir fangen immer oben an, damit wir nicht irgendwo ein Kapitel vergessen und fangen da wirklich mal ganz faul mit 7.1 oben an. Es fängt ja schon im Allgemeinen so ein bisschen an, dass man sagt, ich muss gucken, welche Ressourcen notwendig sind, um das QMS und die Prozesse, die ich so habe, wirksam umzusetzen und das halt bereitzustellen. Und was halt wirklich wichtig ist, es geht hier um interne und externe Ressourcen so ein bisschen. Also es geht nicht nur das, was bei mir rumspielt, sondern auch, was von extern dazu kommt. Du möchtest schon direkt einen Kommentar machen, sehe ich.
Nein, gar nicht. Ich möchte nur hier schon einwerfen, dass ich bei vielen Beratungen schon die Frage habe, was sind denn Ressourcen? Also wir sind strikt nach der Norm, wir fangen im 7er an, wir fangen im 7.1er an, wir fangen bei 7.7, bei 7.1.1 an und sind im allerersten Satz, die Organisation muss die erforderlichen Ressourcen für den Aufbau, die Verwirklichung, die Aufrechterhaltung und die fortlaufende Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems und bereitstellen. Erster Satz im allerersten Unterabsatz und wir sind beim Thema Ressourcen und wir sind sehr oft bei der Frage, Himmel, was ist denn mit Ressourcen gemeint?
Im Prinzip ja alles, was danach kommt jetzt im folgenden Kapitel. Wir haben unser Personal, wir haben unsere Infrastruktur, wir haben die Prozessumgebung und wir haben so Themen auch wie Überwachung, Messung. Das heißt, wenn es um messtechnische Rückführbarkeit geht, um Kalibrierungen und Ressourcen ist auch Wissen. Also das, was wir jeden Tag tun, das, was in unseren Köpfen ist, die Kompetenz, die wir ja dort entwickeln oder die Kompetenz, die wir mitbringen. Und da gehört eigentlich alles dazu, würde ich sagen, was so in so ein QM-System reingeht, was Teil unserer Prozesse ist, was da dranhängt, alles, was Teil meiner zumindest Kernprozesse und meiner Wertschöpfungskette ist, all das, was ich dafür brauche, das sind meine Ressourcen. Und das ist in der Realität ja oft so ein bisschen Balanceakt, weil ich ja irgendwo zwischen Qualitätsanspruch und Kostendruck bin und meine Ressourcen dementsprechend auch ein bisschen planen muss. Weil wenn interne Ressourcen nicht reichen, muss ich mir vielleicht rechtzeitig externe Hilfe suchen. Das trifft aufs QM-System zu, das trifft aber auch auf die praktischen Sachen zu in der Produktion. Und das kann natürlich ein externer Auditor sein, so wie wir das sind, oder eine externe QA oder ein Messtechnikdienstleister, ein Schulungsanbieter, je nachdem, wo ich mich bewege, ob ich jetzt im Personal bin oder im Technischen. Und da muss man so ein bisschen gucken, dass das immer passt einfach. Und viele erkennen oft gar nicht so rechtzeitig, wann Ressourcen eigentlich so ein bisschen zu knapp bemessen sind, würde ich sagen, weil man merkt es oft erst, wenn es brennt. Also wenn, was ich oft mitkriege, wenn halt zum Beispiel der Mitarbeiter, der etwas jahrelang gemacht hat, in Rente geht oder das Unternehmen verlässt, so das Thema Offboarding oder so. Das ist dann gleich, denke ich, auch mal die Brücke Richtung Personal, wenn wir die gleich schlagen. Und wo man Ressourcenplanung überall braucht. Und es ist halt meiner Meinung nach an jeder Ecke wirklich so ein bisschen, weil Ressourcenplanung, das machen wir jeden Tag, weil wir überlegen, was machen wir heute, was steht heute an. Und das machen wir längerfristig, wenn wir im Management-Review sitzen oder so und uns überlegen, sitzen an dieser Aufgabe vielleicht genügend Personen dran. Und das würde ich sagen, einfach alles, was wir den ganzen Tag über tun, alles, was wir in Input haben, das sind unsere Ressourcen, alles, was wir brauchen, um unser Produkt, unsere Dienstleistung parat zu stellen und das Unternehmen am Laufen zu halten.
Genau. Ich sage dann immer salopp, was steht denn auf dem Zertifikat drauf, was sie tun und das, was sie brauchen, um das zu tun, was auf ihrem Zertifikat steht, alles das sind Ressourcen. Also salopp ausgedrückt ist es für mich Hardware, also alles, was du greifen kannst, plus natürlich personelle Ressourcen und auch Wissen. Ja, das ist ja der Siebener. Ja, da geht's ja nachher unten, im anderen geht's ja über dokumentierte Informationen. Wir reden im 7.1er um Ressourcen. Dann sind wir im 7.1.2 ja schon gleich bei den Personen dabei. Also Ressourcen ist eigentlich für mich in meinem Empfinden alles das, was ich brauche, um das, was auf meinem Zertifikat steht, zu tun. Also alles das, was meine unternehmerische Tätigkeit ist. Das sind Ressourcen. Das kann ein PC sein, das kann ein Mitarbeiter sein, das kann ein Gebäude sein, das kann ein Firmenwagen sein, das kann ein Radlader oder ein Bagger sein. Eine Ressource.
Ja. Das sind die Produktionsmaschinen und die Leute, die mir jeden Tag über den Weg laufen. Ja. Und das kann auch der Kaffee aus der Kaffeemaschine sein, wenn er notwendig
ist. Oh, das ist wichtig. Das ist aber eine Ressource, die niemals endlich sein darf und immer verfügbar sein muss.
Ja.
Availability very high, wenn wir über Informationssicherheit reden.
Ja, ich glaube, gerade Kaffeeknappheit kann kritisch sein. Kann ich selber gar nicht so beurteilen, weil ich gar nicht so der extreme Kaffeetrinker bin. Aber ich komme ja aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und da ist Kaffee die Lebensgrundlage für die meisten. Von daher schauen wir mal. Aber ja, ich würde sagen, bevor wir uns wie angekündigt zu sehr verhaspeln beim Thema Kaffee, gehen wir zu den Personen über, die den trinken sollen.
Ja.
Und springen gleich mal in dieses Personalthema rein. Im Endeffekt Personen 712 heißt, ich muss mir überlegen, welche Personen brauche ich denn eigentlich, um mein QMS, um meine Prozesse so zu betreiben, wie du so schön gesagt hast, wie ich es aufgeschrieben habe oder wie ich es auf dem Zertifikat stehen habe oder was ich machen will. Weil das bringt mir nichts, wenn ich, was weiß ich, ein Labor betreibe, das ist super ausgestattet, hat die modernsten Geräte, aber ich habe keine qualifizierten Laboranten, die das Ding betreiben oder ich habe keinen Verantwortlichen für Qualitätsfragen, den ich jetzt da auch drauf ansetzen könnte oder der im Hintergrund parat steht, um zu unterstützen. Oder ich habe niemanden, der mal jemanden vertritt, wenn er im Urlaub ist. Deswegen muss ich mir überlegen, wer entscheidet so ein bisschen, welche Rollen für das QM unverzichtbar sind, was brauche ich unbedingt. Und da können wir jetzt, würde ich mal sagen, ein bisschen einsteigen. Wie siehst du es denn? Welche Rollen sind denn so fürs QM unverzichtbar und wer sollte das denn entscheiden?
Die Rolle, die fürs Qualitätsmanagement oder für die Qualität der Organisation am unverzichtbarsten sind, sind die Leute, die die Produkte herstellen. Ich bin immer wieder bei dem, du hast normativ angefangen, ich mache normativ weiter. Immer den Scope, die du brauchst, um den Scope zu erfüllen. Und die Leute, die maßgeblich für die Qualität im Unternehmen verantwortlich sind, sind, Hashtag tut mir furchtbar leid, nicht unbedingt zwingend erforderlich die QM-Manager oder die Geschäftsleitung, sondern das sind die Mitarbeiter, die die eigentlichen Tätigkeiten verrichten. Die für den Kernprozess im Unternehmen da sind und die nach das machen, die den Wertschöpfungsprozess im Unternehmen haben. Das sind die meiner Meinung nach am wichtigsten sind zur Erbringung der Qualität und Dienstleistung. Alles andere sind Wingmaner, Supportprozesse, Prozesse, die so rundherum gehen und Abteilungen, die so da sind, um die Mitarbeiter, die die Wertschöpfung erbringen, am Laufen zu halten und zu bespaßen und die bestmöglichen Ressourcen so bereitzustellen, dass die vernünftig arbeiten können. Meine Sicht der Dinge.
Ja, hast du absolut so beantwortet, wie ich das auch gemacht hätte, weil meiner Meinung nach die Fachbereiche wissen am besten, welche Funktionen kritisch sind. Und QM koordiniert zwar, aber die operativen Teams liefern den Input. Und die muss ich dementsprechend auch fragen, was für Ressourcen braucht ihr? Also die Geschäftsleitung kann das alleine meiner Meinung nach gar nicht wissen oder fassen ohne den Input. Und das kommen wir dann wieder auf den späteren Punkt eigentlich, wie wichtig dann Kommunikation ist. Ist ja auch ein eigenes Kapitel hinten dran. Deswegen, ich muss auch fragen und ich muss natürlich auch liefern, weil so kann ich keine Ressourcenplanung machen, wenn ich nicht genau weiß, was ich brauche. Und es wissen halt wirklich die Fachbereiche am besten, welche Funktionen kritisch sind und was ich tatsächlich brauche, um diesen Prozess durchzuführen, weil es sind die Leute, die den Prozess machen. Insofern bin ich da voll dabei.
Ja, wobei ich in der Verantwortung schon klar bin, es muss schon irgendeiner mal im Unternehmen bestimmen, wer was tut. Also dieses typische Abteilung festlegen und wer macht was, Organigramm. Das sind schon so Dinge, die müssen von oben delegiert werden. Also das ist schon klar, aber in den Bereichen müssen sich die Mitarbeiter dann bearbeiten, bewegen und müssen die Verantwortlichkeit da klar haben. Ja.
Klar, man muss den das Rahmen bauen, wichtig. Aber wenn du in die Prozesse gehst, was du für diesen Prozess brauchst an Ressourcen, da kommst du halt an diejenigen, die das jeden Tag machen, nicht vorbei.
Ja, ich meine, wir haben es ja im Fünferkapitel schon gehabt. Ja, wir haben uns ja darüber schon Gedanken gemacht, dann 9001, wie man im Fünfergramm drin war, wie man über das Organigramm und den ganzen Kram gesprochen hat. Das ist halt die Vorbereitung auf den ganzen Kram, dass du halt eben weißt, welche Ressource ist wofür verantwortlich und was du passiert.
Ja, und es ist einfach unheimlich wichtig, da auch einen Überblick zu haben, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn du plötzlich merkst, dass Ressourcen knapp werden, das kann den ganzen Prozess halt ins Stocken bringen, wie zum Beispiel jemand fällt aus ohne Vertretung, weil er krank wird, das Unternehmen verlässt, vielleicht auch einfach in Rente geht. Und wenn du da nicht rechtzeitig planst, da hast du dann halt schnell ein Problem, sowohl in der Schulung als auch in der Durchführung vom Prozess selber. Ja. Insofern ist es einfach mega wichtig, da einfach auch den Finger ein bisschen drauf zu haben und zu fühlen, wo entwickelt sich das hin. Und die Geschäftsleitung muss sich auch diese Informationen ziehen und einfordern, damit man das überhaupt beurteilen kann, sonst geht
das. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz klassisches Ressourcenmanagement. Und dann ist es Aufgabe von der obersten Leitung, ja, sich eben darüber Gedanken zu machen, ob die Ressourcen, die in der Abteilung oder ganz pauschal, ob die Ressourcen, die bereitstehen, ausreichend geeignet sind, um das Ziel und Zweck zu erfüllen, ob das funktioniert. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, der permanent auf 110% läuft, wo ich übergucken kann, lass uns richtig normativ werden, lass uns rübergehen in die Frage, mach mal, wie kriege ich es denn raus, mach mal KPIs, wie gucke ich denn? Das ist ziemlich einfach, wenn ich mir Ressource Personal angucke, ich gucke mir meine Krankheitsquote an, ich gucke mir meine Überstunden an, die geleistet werden im Unternehmen und ich mache mal einen Schnitt über das ganze Ding drüber. Und wenn ich merke, dass in einer Abteilung überdurchschnittlich viele Überstunden geleistet werden, das wird wohl einen Grund haben. Und wahrscheinlich liegt der Grund in einer Ressource. Entweder haben sie das falsche Werkzeug oder sie sind zu wenig Personal oder es ist sonst irgendein Thema. Aber ich kann über solche Dinge, über ein KPI, wo ich sage, mach mal Anzahl Überstunden oder wie viel Prozent Überstunden lasse ich im Unternehmen zu, was will ich überhaupt? Darüber kann ich mir sehr schön angucken, wenn ich es zu interpretieren weiß und kenne mein Unternehmen, was ich tun sollte als Chef. Darüber kann ich sehr schön und sehr feinfühlig ins Unternehmen reingehen und kann sagen, da ist ein Thema, das muss ich mal angucken. Und auch das gleich, Spoiler, nicht einmal im Jahr zum Management Review, dass ich mir einen Schnitt drüber ziehe, sondern wesentlich öfter und mal Monats- oder Wochen aktuell, dass ich weiß, was los ist. Ja. Weil du merkst, wenn ein Ressourcenknappheit merkst du, wenn du ein Fingerchen dafür hast. Wenn Personal zu wenig da ist, siehst du es an der Überlastung der vorhandenen oder übrig gebliebenen Mitarbeiter. Du siehst das, dass die strampeln sich ab, auf Deutsch gesagt. Oder noch schlimmer, nächste Stufe, sie kapitulieren und resignieren. Da willst du überhaupt nicht hin. Dann merkst du, dass du auf einmal eine Fluktuation hast, dass du Kündigungsquoten hast, dass du sonst was hast. Alles ein Zeichen meiner Meinung nach von Ressourcen. Die Ursprung und die 5-Why-Analyse oder die Analyse, warum dem das so ist, Anzahl der Überstunden oder Fluktuationsquote etc. pp., mag auch liegen in Technik veraltet oder Technik nicht angemessen oder sie müssen schwer körperlich arbeiten, anstatt dass eine elektrische Hubvorrichtung da ist oder irgend sowas. Auch das ist eine Ressource, die dazu dient, eben vernünftig arbeiten zu können. Darüber kann man sich das mal holen und kann sich das angucken. Finde ich zumindest.
Ja, ich glaube auch, es gibt viele Mittel und Möglichkeiten, sich das anzugucken und das kann in vielen Fällen über KPIs laufen, die dir einfach selbst wenn sie etwas anderes eigentlich messen, dir trotzdem einen Indikator bieten, genau. Sage ich mal,
ja.
Wo sich Sachen hinentwickeln. Und wenn du da an dem Thema dranbleibst, dann kannst du da auch rechtzeitig gegensteuern. Sicherlich gibt's immer mal wieder Besonderheiten, die du dann aber hoffentlich über das Risikomanagement abgedeckt hast, die du nicht vorhersehen kannst. Aber grundsätzlich, wenn man da ein bisschen den Finger auf den Puls hat und, sage ich mal, durchdacht die KPIs wählt, durchdacht auch klar definiert, welche Informationen man braucht. Also das ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, da greifen wir jetzt auch ein bisschen vor, wie das mit der Kommunikation ist, vom Austausch. Also man muss ja auch genau sagen, was ist eine Bring-, was ist eine Hohlschuld? Also
ja.
Muss mir jemand dauernd sagen, es ist zu viel oder zu wenig, oder kann ich in Abständen mal nachhaken oder so? Und man muss auch ganz klar sagen, wessen Aufgabe das vielleicht ist. Also man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass mein Mitarbeiter immer gleich kommt, wenn es zu viel ist. Weil es gibt auch genug Menschen, die einfach versuchen, alles wegzuschaffen und dann irgendwann in sich zusammensacken. Ja. Und
du musst die Leute schützen. Also es gibt die Leute, die einfach sagen, es ist zwar eine Knappheit an personellen Ressourcen, aber wir kriegen das schon irgendwo hin. Und die tun vielleicht dem Unternehmen kurzfristig einen Gefallen, wenn sie schweigen und geben Gas. Aber langfristig hilft das weder dem Mitarbeiter noch dem Unternehmen. Weil irgendwann ist auch diese Ressource mal endlich und dann hast du ein richtiges Thema. Ja. Deswegen hinhören, Fingerchen dran haben an der ganzen Kiste und vorsichtig, dezent da mal reinhören. Es gibt immer mal die sagen, sie hätten viel zu viel zu tun, und wo man dann sagen muss, naja, dann trink halt einen Kaffee weniger am Tag oder dann mach halt mal andere Dinge, anstatt zu surfen, und dann plan dir mal deinen Tag ein wenig anders, dann wird es wohl schon aufgehen. Aber das ist die Minderheit und das hast du überall und das ist nur menschlich. Also das ist vollkommen, jeder hat mal einen Scheißtag. Entschuldige, wenn ich das so salopp sage. Ich habe das auch schon gehabt, wenn du auf die Arbeit gehst, wenn du keine Lust hast, hast du keine Lust, da kriegt der Chef gar nichts von mit. Das kriegst du schon hin. Und dann hab dann gesagt, ich habe viel zu tun, ich kann jetzt. Alles klar, aber es geht ja hier um die nachhaltige Sache, um die Kontrolle zu haben, wie tickt mein Unternehmen, wie sind meine Ressourcen verfügbar.
Ja, und da zeigt sich auch mal direkt, wie schwierig das ist eigentlich, so normativ einfach von A bis Z in der Nummer durchzugehen, weil die Realität zeigt einfach, das geht gar nicht, weil jetzt sind wir direkt schon weitergesprungen in die Prozessumgebung.
Wir sind noch halb bei Infrastruktur. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind noch so halb bei Infrastruktur,
Infrastruktur dazwischen, aber wir reden schon über Personal, und du kannst halt kaum über Personal reden oder über Personen, wenn du nicht auch über Prozessumgebung, also das, was sie direkt trifft, sprichst. Und es zeigt einfach mal wieder, es ist schön und gut, dass die Norm das alles uns hintereinander auflistet, aber die Sachen greifen unheimlich ineinander, weil du schnell halt vom einem im anderen Kapitel bist, wo es ja genau um diese Themen geht, dass du auch wissen musst, solche psychologischen Faktoren mit einzubeziehen.
Ja, und ich finde aber auch, dass es hier schwer ist, als Auditor das objektiv zu bewerten. Weil wenn wir nämlich ein Stück weit, ich habe ein Beispiel im Kopf, da komme ich gerade hin, deswegen, weil wenn wir über Prozess und Infrastruktur reden, reden wir ja, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, reden wir über ein Gebäude, reden über eine Räumlichkeit und reden über Arbeitsplätze, wo Mitarbeiter sitzen. So, der Chef sagt, das ist ein Raum, weiß gefliest, helle Lampen oben an der Decke, weiße Raufasertapeten dran, ist eine Heizung drin, ja, es regnet nicht rein, es ist warm, da steht ein Schreibtisch, nicht höhenverstellbar, einen alten Küchentisch habe ich da hingestellt, ja, da steht ein Computer drauf, Mäuschen mit dem Kabel dran, damit auch nie die Batterien leer gehen, so ein schöner Röhrenmonitor, ich habe einen Flachbildmonitor noch gefunden, alles cool, für mich angemessene Arbeitsumgebung. Da sitzen aber 5 Leute in dem Raum drinne, die regelmäßig telefonieren müssen, da ist ein Lärmpegel und ein Schall drinne, dass du es eigentlich nicht mehr aushalten kannst. Jetzt kommst du als Auditor dahin und sagst, boah, Infrastruktur angemessen? Ist das in Ordnung? Und das ist, finde ich, weil ich hatte das Thema letzte Woche, da musst du ein Fingerchen für haben, beziehungsweise wo ich am Ende hin will, ist, losgelöst von der Norm, sollte das ein ureigenes Interesse sein von einem Chef. Das Thema haben wir ja öfters, dass wir sagen, löse dich mal von der Norm. Als Chef solltest du dein Interesse dran haben. Losgelöst von normativen Dingen und Key Facts nach dem Motto, es ist ein Raum, er ist beheizt, es steht ein Schreibtisch drin, ein Bürostuhl drin, es ist ein Bildschirmarbeitsplatz drin, solltest du das Fingerchen so haben, dass du eine Arbeitsumgebung schaffst, die einfach angemessen ist für die Tätigkeit, die getan wird, und dich darum bemühst, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen im Unternehmen. Das, finde ich, ist ein wichtiges Ding. Und dieser Wohlfühlfaktor ist essentiell für einen motivierten Mitarbeiter. Fühlt er sich nicht wohl, läuft das ganze System nicht. Aber nur in der Norm steht nicht drin, bau einen Arbeitsplatz, dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt. Und ganz im Ernst, wenn ich da auf bockig gehe zum Auditor, sage ich, weiß gar nicht, was du willst, ist ein Raum. Ja, also für mich ist er angemessen und da geht es in Diskussion rein. Also über die Punkte, gerade bei solchen Räumlichkeiten und Büroarbeitsplätzen, hat noch kein Auditor auch nur im Ansatz versucht, mit mir ein Finding zu diskutieren. Das geht in Arbeitsplatz-Dingen, wenn du im Büro, wenn du in Fertigungsbereiche gehst, ist eine andere Sache, aber Büroarbeitsplätze, was ich gerade im Kopf habe.
Ja, ich sehe hier eigentlich eine große Chance, auch als Auditor so einen Mehrwert zu liefern, so ein bisschen über das Normative hinaus, weil wir sind ja auf der Suche nach Verbesserungspotenzial. Und die meisten, wenn sie über Infrastruktur reden, wie du gesagt hast, die denken an die Instandhaltung von Gebäuden, Ausrüstung, IT-Systemen, irgendwelche Versorgungseinrichtungen, Produktionsmaschinen. Und die schauen sich dann Wartungsprotokolle an und schauen, sind die Sachen gepflegt, glänzt die Maschine, ist die ordentlich geputzt, funktioniert die ordentlich, läuft da hinten nichts Giftiges raus, funktioniert vielleicht noch die Klimaanlage im Raum, wo die Sache steht, aber so die Arbeitsbedingungen sind, glaube ich, vor allem in der kurzen Zeit eines Audits, das ja nur ein Ausschnitt ist, teilweise sehr schwer zu beurteilen. Ja. Es ist aber etwas, was meiner Meinung nach trotzdem einen Mehrwert liefert, dafür so sensibel zu sein und nach sowas einfach so ein bisschen zu gucken und nicht mit Scheuklappen durchzulaufen. Dafür musst du natürlich auch ein bisschen die Zeit haben, weil gerade wenn du in einem großen Unternehmen bist und du hast wenig Zeit, musst du halt, ich sage ich mal, auf die Kernelemente fokussieren. Das ist halt in der Regel die Produktion bei den meisten. Aber wenn man mal durch so ein Büro läuft, bin ich absolut der Meinung, dass man das ruhig mal sagen darf. Das muss ja kein knallhartes Finding sein. Aber wenn ich einen Arbeitsplatz sehe, wo ich sage, der sitzt hier praktisch eingeklemmt zwischen Schreibtisch und Fenster und dann anscheinend ist es auch noch nach Süden und die Sonne ballert da die ganze Zeit auf seinen Hinterkopf, plus der sieht nichts in seinem Bildschirm, weil er gegen die Sonne arbeitet und es sitzen vielleicht wirklich noch 5 Leute damit drin, die alle gleichzeitig telefonieren, dann ist es sinnvoll, da was zu sagen. Ich finde das eine sinnvolle Empfehlung. Ja. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass daran am Ende eine Zertifizierung hängt, aber grundsätzlich sollte man als Unternehmen eigentlich auch selber auf die Idee kommen, sich sowas anzugucken. Genau. Also wenn man es mal übersieht oder halt das nicht aufgefallen ist, weil jemand gerade neu in dem Büro ist oder so und das hat noch keiner richtig bemerkt, kann ja auch sein, weil jemand übergangsweise irgendwo mal sitzt. Aber wenn einem strukturell sowas auffällt, was im Audit manchmal etwas schwierig ist, weil es nur ein kleiner Ausschnitt ist, ich würde was sagen und ich finde es auch nie falsch, auf so Sachen auch nochmal einen Blick zu haben. Aber wie du gesagt hast, es ist ein ureigenes Interesse. Eigentlich als Unternehmer solltest du dein Personal so angenehm wie möglich machen, wie es in deinem Rahmen halt passt und machbar ist und solltest auch solche Sachen im Blick haben, weil ich meine, wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Arbeitssicherheit und ich da gehört sowas sagen, auch dazu.
Dafür gibt es ja
diesen Blick solltest Gesetze,
dafür gibt es ja Gesetze zu dem Thema, die ich einhalten muss. Das ist immer so eine pikante, so ein Thema, wo wenn wir in die Spitze reingehen, ich habe ein Unternehmen, da guckt der Auditor jedes Jahr, ob die Feuerlöscher geprüft sind. Das gehört zu ihm, zur Infrastruktur. Wo ich denke, gut, dafür gibt's eine ASI. Dafür gibt's Regelmäßigkeiten, dass wir überprüfen. Du machst ein 9001 Audit. Ey, entspannt, ja. Aber okay, auf der anderen Seite sage ich, schön, es guckt einer, lieber guckt einer zweimal, wie dass es vergessen wird. Es geht nichts mehr durch. Also ich bin dabei. Du kannst, wenn du in den 9001 Audit reingehst, solltest du dir die Infrastruktur angucken. Ich finde einen ganz anderen Punkt wichtiger, da komme ich gleich zu. Aber du solltest das gesunde Mittelmaß da wählen, solltest beraten, solltest Dinge haben, die dir auffallen, weil wenn du in knallharte Feinkisten reingehen willst oder wenn du der Meinung bist, du solltest da jetzt richtige Gaps aufschreiben auf dieser Tatsache, dann wird's halt schwer. Und es fängt auch dann an, das Verständnis zu geben von dem QMB oder von der Geschäftsleitung nach dem Motto, was will der mir jetzt erzählen, die Feuerlöscher sind nicht gewartet oder sonst was. Was ich aber viel wichtiger finde bei dem Thema, und das kurz bevor wir auch zur Prozessumgebung gehen, weil ich das auch wenig finde, viel wichtiger ist, dass ich eine Geschäftsleitung oder ein Unternehmen überhaupt bewusst wird, was es für eine Infrastruktur braucht. anstatt zu sagen, ja, pass auf, sondern welchen Anspruch habe ich in meinem Unternehmen an der Infrastruktur? Was brauche ich überhaupt in meinem Unternehmen an Infrastruktur? Und mal eine Inventarliste führt oder einfach mal sagt, ich möchte haben. Einfach, dass das mal klar ist, dass ich weiß oder dass aus der Produktion das Ding kommt, ich habe Dinge, die wiegen so viel, ich brauche Hebehilfen. Ich habe Dinge, ich brauche zwei Ameisen. Ich brauche einen Stapler, weil ich hochhebe. Ich brauche Sitz-Steh-Arbeitsplätze, ich brauche zwei Monitore zum effektiven Arbeiten. Ich brauche Büroräumlichkeiten. Irgendso, also dass man sich einfach bewusst wird, was ich überhaupt an Infrastruktur brauche und nicht so salopp hinnimmt, naja, das ist schon ein Gebäude, da ist ein Dach drauf, da ist eine Zentralheizung drin, das passt schon. Das, finde ich, ist als ein viel wichtigerer Punkt, weil dann kannst du auch, wenn wir von der Formativen oder von der Auditorenseite rüberkommen oder von der Beratungsseite rüberkommen und du siehst, der Chef hat sich Gedanken gemacht und er hat gesehen, was er haben will, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu machen. Er hat sich Gedanken gemacht über Hebevorrichten, er hat sich Gedanken gemacht, er hat eine ASI oder hat einen Brandschutzbeauftragten, der regelmäßig nach den Löchern guckt, okay, dann schenke ich mir das. Wenn ich weiß, da ist eine Person, die steht im Organigramm drin, der ist benannt, ich habe noch irgendein Protokoll, da fange ich nicht an, nach Feuerlöschern zu suchen, auf keinster Weise, weil ich einen guten Gesamteindruck vom Unternehmen habe.
Ja. Ja, ich meine, es steht ja auch direkt drin. Du musst bestimmen, was du an Infrastruktur brauchst. Und du musst wissen, brauche ich nur einen Laptop und einen Schreibtisch? Und vielleicht die Kaffeemaschine und ein kleines Räumchen oder brauche ich vielleicht eine große Spritzgussmaschine, die eine halbe Lagerhalle füllt und brauche ich dann auch noch das angemessene Lager, wo die ganzen Rohstoffe drin liegen? Weil wie viel Platz brauche ich für den Versand? Brauche ich vielleicht einen Parkplatz für einen LKW draußen vor der Tür, damit der direkt anliefern kann? Und da kann man sich schon richtig viel Gedanken machen, die sollte man sich auch machen, weil das ist sehr zukunftsgerichtet, weil gerade wenn du, sage ich mal, produzierst, dann brauchst du gegebenenfalls auch sehr schnell, wenn du wächst, sehr viel mehr Raum. Also das fängt schon daran, dass du überlegst, ist das Nachbargrundstück vielleicht auch noch frei, wenn ich noch ein neues Lager bauen will. Ne? Also da kann man schon richtig umfangreich sich Gedanken machen und das muss man auch an der Stelle meiner Meinung nach, weil das ist eine Investition in die Zukunft und es heißt auch, wenn du jemand siehst, der das gut macht, der sich da Gedanken gemacht hat, dann weißt du auch, dass dieses Unternehmen taugt. Also ich finde, wie du gesagt hast, das ist ein guter Indikator dafür, wenn du merkst, jemand hat sich wirklich Gedanken gemacht, was brauche ich wirklich und was macht auch Sinn zu haben, also was sind die sinnvollen Sachen. Man sieht es ja auch manchmal, dass mehr auf Komfortfunktionen als auf sinnvolle Sachen geachtet wird. Und es fällt, finde ich, schon relativ schnell auf, ob jemand das durchdacht macht. Und das gibt dir als Auditor natürlich auch ein gewisses gutes Gefühl und eher ein Vertrauen in die Aussagen, die dort auch gemacht werden. Dass du sagst, okay, ich habe das Gefühl, das ist ein taugliches Unternehmen, weil hier wurden sich Gedanken gemacht. Und ich finde, wenn du merkst, hier hat sich jemand Gedanken gemacht, hier hat sich jemand wirklich überlegt und hingesetzt, das ist schon mal eine grundsolide Sache, um überhaupt erfolgreich zu sein. Das ist das eine. Aber es sorgt auch dafür, dass du denkst, okay, ich habe auch ein bisschen Vertrauen rein, dass die anderen Sachen auch gut funktionieren. Natürlich musst du dir alles Mögliche mal angucken, aber es gibt dir in der Stichprobe ein besseres Gefühl, das auch zu tun, weil du das Gefühl hast, hier passt was Grundsätzliches.
Genau.
Ja. Und da, finde ich, trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wo du sagst, du glaubst auch, dass das ein langfristig erfolgreiches Unternehmen ist, weil die sich eben hingesetzt haben und sich diese Gedanken gemacht haben. Macht das an der Stelle Sinn? Brauche ich das? Und ja, die Sache mit den Feuerlöschern und ob ein richtiger Aufkleber auf jedem Gerät drauf ist, das gewartet ist. Ich meine, das macht man mit.
Ja, in der Regel passt. DGV-3-Prüfung. Ja, ja.
Das Ding ist, in der Regel passt das bei den Unternehmen. Aber wenn ich an so einem Ding vorbeilaufe, ich gucke auch auf den Sticker, weißt du. Das kommt auch drauf an, wo ich bin, weißt du. Wenn ich in einem Labor bin, dann gucke ich auf jeden Fall, ist da eine Schutzbrille drin? Ist das Desinfektionsmittel noch haltbar? Ja. Aber das mache ich auch, weil ich genau weiß, dass der Zertifizierungsauditor danach guckt.
Genau.
Also ich mache das ja nicht nur, weil ich den Controlletti machen will, sondern weil ich weiß, welche Punkte kontrolliert werden. Weil ich kenne ja die Zertifizierungsauditoren und ich weiß, dass die zum Beispiel im Labor auf Hygiene gucken. Das heißt, da werden halt mal solche Sachen geguckt, wie das Haltbarkeitsdatum von so einem Desinfektionsmittel. Und da wird das mal rausgezogen.
Am Ende ist es Infrastruktur.
Da wird auch mal über den Sticker geguckt und da fallen auch mal Sachen auf. Und wenn dann eins von 20 Geräten vielleicht mal irgendwie mal ein bisschen durchgerutscht ist und solange das nicht 10 Jahre her ist, ist auch nicht so dramatisch. Und wenn dann jemand sagt, okay, da ist die Flasche Desinfektionsmittel, da sind nur noch 10 Milliliter drin und die ist letzten Monat abgelaufen, dann tauscht man sie schnell vor den Augen des Auditors aus. Weißt du, dann ist das Problem erledigt.
Ja.
Im besten Fall, wenn ich durchs Labor gehe, mache ich am Tag vorher mal einen Gang durch und dann gucke ich mal so auf die ganzen Sachen. Dann passiert da gar nichts erst. Also das ist, wie ich es mache. Ich gucke mir das schon an, ich laufe da mal durch und wo ich weiß, ist besonders kritisch, je nach Audit, je nach Zertifizierung, dann gucke ich mir das halt an. Aber das sind alles keine dramatischen Sachen. Vor allem sind es alles Sachen, die sich relativ schnell beheben lassen, wenn solche Kleinigkeiten sind.
Auf alle Fälle.
Sofern da nichts zu Krasses auftaucht oder systematisch. Ein Problem bekommst du vor allem dann, wenn jemand auffällt, dass du systematisch Sicherheitskontrollen oder Sachen weglässt. Und dann macht das auch einen sehr schlechten Blick auf die ganze Sache. Also wenn du systematisch Fehler machst, das ist für einen Auditor immer ein besonders kritisches Zeichen.
Das mag er gar nicht.
Für uns auch.
Das ist richtig, ja. Ganz klar. Und das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe. Wenn du dir Gedanken machst, was du brauchst, wenn du bestimmen, bereitstellen, instandhalten, das sind ja so diese drei Buzzwords. Und dann kannst du halt auch als QMler schön in diese ganze Sache einsteigen und kannst sagen, pass mal auf, lass uns mal eine Übersicht machen. Lass uns mal mit Wartungsintervallen, mit Wartungsprotokollen arbeiten. Wir kommen nachher noch, wir schaffen es heute nicht, aber wir kommen garantiert noch so zu Prüf- und Messmittel, dann hast du ja das Thema auch wieder. Das zieht sich ja nahtlos durch. Dass du darüber eine Verantwortung hast, dass du da eine Verwaltung hast, das macht schon alles richtig Sinn. Und wenn der QMler da seinen Blick mit drauf wirft in der Abstimmung mit den Personen, die es benötigen und der Geschäftsleitung, die sich Gedanken gemacht hat, die Ressourcen freigegeben hat, bereitstellen, heißt freigeben, ja, auch mal eine Bedarfsmeldung und eine Bestellanforderung, mal für neue Arbeitsplätze oder für einen neuen Server oder für eine USV. Ja, auch da mal, das sind Infrastrukturen, die bereitgestellt werden müssen und das muss die Organisation tun. Und dann hast du da schon auch einen Punkt, wo du einfach mal reingehen kannst, kannst sagen, da steht's aber doch, lass es uns doch bitte tun. Abgesehen von deinem ureigenen Interesse, was du haben solltest, dass das funktioniert, wie ich mir das denke, hast du da auch nochmal so ein Hebelchen, wo du nochmal sagen kannst, da steht's halt drin, ja.
Ja, und wie du sagst, man muss sich halt bewusst sein, welche Ressourcen sind das, die ich wirklich brauche. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, kann ich das auch erfassen, weil es gehört halt viel dazu. Alle IT-Systeme, die ich auch brauche, sind auch Infrastruktur. Und da hängt halt auch ziemlich viel mit dran.
Steht ja sogar in der Norm drin, Hard- und Software, ja.
Hard- und Software. Und wenn ich alte Softwareversionen, fehlende Backups, irgendwie keine Notfallpläne, falls mal irgendein Service nicht erreichbar ist, da können Daten verloren gehen, da kann ich vielleicht nicht produzieren, weil meine Internetleitung gerade nicht funktioniert, weil keiner bestellen kann. Und da hängt halt ein ganzer Rattenschwanz an Sachen dran. Das heißt, Infrastruktur ist nicht nur, ich stelle das hin und dann ist es da. Ich muss auch gucken, was passiert damit. Also ich habe gesagt, dass ich brauche Wartungsprotokolle, ich brauche Überwachung, ich brauche vielleicht einen Backup-Plan, falls was nicht funktioniert. Oder ich brauche in der IT selber Backups überhaupt, um Daten wiederherstellen zu können, falls sie mal verloren gehen. Und also kann ich mir, deswegen ist es so wichtig, sich das durchdacht mal zu überlegen, was ich wirklich brauche.
Und dass wir das Thema wieder in jeder Podcast-Folge auch einmal mindestens erwähnt haben, mache ich es jetzt. Somit kannst du dir also deine Infrastruktur auch super toll über dein Risikomanagement ableiten. Dein Risikomanagement würde dir schon sagen, was du an Infrastruktur brauchst, dass du einen stabilen Betrieb hast.
Genau. Sehr schöne Überleitung, damit wir auf jeden Fall in jedem Podcast mindestens einmal
kurz Risikomanagement rein.
Ja. Es ist bei uns halt nicht wegzudenken. Aber ja, Risikomanagement ist ein Input für alle anderen Sachen auch. Und umgekehrt. Weil ich kann da so viel rausziehen, weil wenn ich weiß, was schiefgehen kann, kann ich auch die Infrastruktur oder das Personal auch schaffen, um dem entgegenzuwirken. Das sind ja dann alles Maßnahmen.
Kann ich die Ressource schaffen, um das Risiko zu minimieren?
Ja.
Risiko, ich kann nicht liefern, Ausfall von Ressourcen oder von Ausfall von Personal, Risikominimierung, ich stelle halt noch einen ein. Oder ich bilde noch einen weiteren Mitarbeiter aus, der die Funktion übernehmen kann, Einstellung, Ausbildung von Vertreterregelungen etc. pp.
Ja, oder auch bei deinem Handwerkszeug, wenn ich überlege, die meisten Labore, das war bei uns früher auch so, wir hatten immer zwei Sets an Pipetten mit unterschiedlichen Wartungszyklen. Ja. Wenn eins weg war, hatten wir das andere und danach ist das andere rübergeschickt worden, weißt du? Dass du einfach auch eine Sicherheit hast.
Genau. Übrigens auch da mal ganz kurz, auch ein Geschäftsführer ist eine Ressource. Und auch für einen Geschäftsführer sollte an irgendeiner Stelle eine Risikobetrachtung des Ausfallszenarios mal passiert sein. Wer darf denn noch unterschreiben? Und ich rede um Gottes Willen nicht von Unglück oder sonst irgendwas, sondern ich rede von Cheffe mal zwei Wochen im Urlaub, Cheffe mal beim Skifahren das Bein gebrochen, etc. pp. Also einfach, es gibt die Möglichkeit, Cheffe ist immer nicht im Haus, ist man nicht da, ist man nicht greifbar. Was man, das ist kein Unternehmen, darf stehen bleiben, wenn der Geschäftsführer nicht im Unternehmen ist oder nicht 24/7 erreichbar ist. Also Geschäftsführer ist auch eine Ressource und über diese Ressource aufrechterhalten. Auch darüber sollte man sich Gedanken machen, wie man das managt. Das ist eine Personenressource. Ja, wenn man, wir reden immer davon, vom Top-Management und von der Geschäftsführung muss entschieden werden und wir tun immer so, als wäre das von oben runter oder es ist ja von oben runter und Geschäftsführung muss man, aber am Ende ist, muss ich einmal im Spiegel gucken und muss sagen, ich bin ja Geschäftsführer, ich bin ja auch ein Teil von diesem ganzen System, ein Teil vom Unternehmen und auch ich brauche in irgendeiner Art und Weise ein Backup, ein Konzept, wie es auch mal ohne mich ging. Nur das als kleiner Teaser mit dabei, weil ich finde das wichtig. Das übersieht man manchmal, ja.
Ja, das ist aber auch, finde ich, ein ganz extrem wichtiger Punkt und das ist auch etwas, was ich immer in den ganzen Risikomanagement-Schulungen auch sage, dass ich sage, klar, wir haben jetzt unsere Maßnahmen für Risiken und alles getroffen, aber da sind immer ein paar Sachen dabei, die ich nicht so einfach mit Maßnahmen belegen kann. Und dafür mache ich mir halt einen Notfallplan, einen Business-Continuity-Plan und da gehört auch dazu, was du eben gesagt hast, was hoffentlich nicht passiert, aber was, wenn mal unser Geschäftsführer vom Auto überfahren wird?
Ja.
Irgendwas. Oder irgendeine andere Schlüsselposition, die keinen Ersatz hat. Also jemand, der für das Unternehmen entscheidend ist, weil er entweder etwas entscheiden muss, wie ein Geschäftsführer, weil er der Einzige ist, der es unterschreiben darf, oder auch ein Mitarbeiter, der einzigartiges Wissen hat, das sonst niemand machen kann. Also da muss ich extrem drauf gucken, wo da meine Risiken liegen. Und da kann ich halt mit Notfallplänen, mit Ersatzoptionen, mit Vertreterregelungen ganz viel machen. Ich muss es halt ein bisschen auf dem Schirm haben. Und wie du sagst, da kann man niemanden ausnehmen, weder den Geschäftsführer noch den normalen Produktionsmitarbeiter. Man muss sich überlegen, woran hängt's? Was kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass dieser Prozess nicht weiterläuft, dass ich nicht mehr liefern kann, dass ich nicht mehr produzieren kann? Und das sollte an keinem der Kettenglieder hängen bleiben. Und für jedes muss ich mir überlegen, wo ist da mein Risiko? Also ganz wichtige Sache. Und wenn man sich selber als Geschäftsführer darüber Gedanken macht, darf man sich da wirklich selber nicht ausnehmen. Also muss sich auch über die eigene Gesundheit oder das eigene Abwesenheit, im besten Fall nur Urlaub, Gedanken machen.
Ja. Lass uns zur Umgebung kommen. Wir haben eben schon mal kurz, kurz darüber gesprochen, dass es schön wäre, es wäre ein Raum, der wäre beheizt, etc. pp. Ich glaube, das ist bei Büroarbeitsplätzen ziemlich easy, also in Anführungsstrichen. Auch da ist wieder die Sache, wo habe ich meinen Kram, wo gehe ich, wenn ich als Auditor bin oder als QMB durchgehe, wo habe ich da die Themen. Das sollte schon alles passen und angemessen sein. Interessant wird es, glaube ich, immer dann, wenn wir im produzierenden Gewerbe drin sind und wir reden von Lagerung, wir reden von Produktionsbetrieben, ja, wo du hohe Wärmeentwicklung hast, wo du sagst, ja, sind das noch Arbeitsumgebungen, die funktionieren, Arbeitsplatzschutzgesetz, Arbeitsstätten, egal, ja, gibt Gesetze darüber und da musst du schon aufpassen. Du solltest auch aufpassen oder du musst auch aufpassen, aber auch das ist jetzt wieder dein Chef, sind so die psychologischen, sozialen Faktoren, dass du da kein Mobbing im Unternehmen drin hast, dass du die Mitarbeiter, haben wir eben schon beim Personal eben oben gesagt, dass das einfach vor Überlastung schützt, etc. pp. Und Fertigungskisten ist so ein Running Gag, wirklich Lagerung von Fertigteilen, oder?
Ja, wobei ich gar nicht sagen würde, dass Dienstleistungsunternehmen da so viel einfacher sind tatsächlich. Natürlich ist
echt? Es schieß los.
Von außen betrachtet, natürlich, ja. Ich finde, in Produzierenden gibt es mehr zu beachten, insofern, dass du sagst, was hast du für Gefahren drumherum, also arbeitssicherheitstechnische Sachen, wo kann jemand was auf den Fuß fallen, wo entstehen Hitze, Temperatur, Lautstärke etc., die ganzen Umwelteinflüsse, die ganzen physischen Einflüsse. Ganz viel davon ist aber auch über Arbeitssicherheitsregelungen abgedeckt, die wohlgemerkt nicht optional sind, auch für nicht zertifizierte oder kleinere Unternehmen. Also ja. Es gibt sehr viel gesetzliche Vorgaben, die alle zu erfüllen haben, unabhängig von ihrer Größe. Und ich würde aber sagen, und viele dieser Sachen sind aber halt geregelt. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auf die meisten Sachen von selber drauf. Aber ich finde gerade Sachen, die in sowohl Dienstleistungs- als auch produzierenden Betrieben, wenn du auf diese sozialen oder psychologischen Faktoren gehst, das ist wieder eine eigene Sache, weil ein lauter chaotischer Arbeitsplatz kann halt zu Fehlern führen. Das gilt aber in der Produktion und im Büro. Und psychologische Faktoren sowie Dauerstress, das kann auch die Qualität beeinflussen. Und QM ist sicherlich nicht der Therapeut für psychologische Faktoren am Ort. Es muss aber sicherstellen, dass die Arbeitsumgebung die Qualität nicht behindert. Dazu gehört für mich auch, dass ich Burnout-Risiken erkenne und vielleicht darauf hinweise. Insofern sehe ich in diesen sozialen, psychologischen Faktoren, die ja wirklich auch genauso in der Norm genannt sind, zwar nicht genauer ausgeführt, schon ein Thema, was man auf dem Schirm haben muss und was auch schwieriger zu erkennen ist. Weil du vielleicht nicht in diesem engen Austausch bist und nicht mal denkst, oh, nebenan ist aber ganz schön laut oder hier, ich komme gerade in den Raum, wenn meine Klimaanlage ganz gut. Und das sind Sachen, die alle natürlich ein bisschen Hand in Hand gehen und man kann das niemals einzeln voneinander getrennt sehen, aber das sind Themen, mit denen man sich als Unternehmen in der heutigen Zeit schon auseinandersetzen muss. Und das ist auch ganz viel Firmenkultur, die da mitspielt. Und
ja,
ich finde, was da enorm wichtig ist, ist halt, wie du diese Prozessumgebung misst, weil das ist in der Regel bei psychologischen, sozialen Faktoren schwieriger als jetzt in der Produktion, wo du sagst, ich guck mal, wie viel Dezibel, wie viel Temperatur das bringt. Und diese psychologischen Faktoren, die wirst du schwieriger messen können, weil du nicht einfach ein KPI dranhängen kannst, weil du nicht einfach einen Sauerstoffsensor an die Wand hängen kannst.
Ja.
Und das geht halt über Audits, das geht über vielleicht Mitarbeiterbefragungen und dass du einfach mit offenen Augen durchgehst und eine gute Unternehmenskultur hast, wo die Leute auch keine Angst haben, was zu sagen, wenn es ihnen mal schlecht geht. Und ja, auch aber ab und zu mal nachfragen ist eine tolle Idee.
Ja, ich finde es gerade ein super
deswegen ganz so einfach finde ich es gar nicht in Dienstleistungen, weil diese Faktoren manchmal schwieriger zu erkennen sind.
Ja, bin ich dabei. Ich komme jetzt da drum, weil ich vielleicht schneller drüber bin und habe nicht, weil ist es die Aufgabe des QM-Managers, dem Chef zu sagen, dass in dem Raum jetzt mal eine Klimaanlage rein muss, weil es zu warm ist? Oder ist es die Aufgabe des QM-Managers zu sagen, der Raum ist zu laut, mach mal Schallschutz an die Wände, so, weißt du, so Schallabsorber etc. pp. Das ist, finde ich, ein super schweres, also finde ich zumindest, erst recht bei mir in der Beratung. Ich spreche das an, ich habe diese Themen, aber ist es am Ende vom Tag und erst recht, wenn ich als interner QMler im Unternehmen drin bin, ist das echt ein Thema, wo ich wirklich echten Einfluss drauf habe? Oder ist es so ein Ding, wo ich sage, Chef, guck mal. Ich finde, es ist wesentlich einfacher, und das passt ganz genau, was du gesagt hast, es ist wesentlich einfacher für mich auch zu greifen als QMler, wenn es heißt, Lagerbedingungen 18, 25 Grad, Temperaturlogger rein, Flop, Klimaanlage, Wärme, Chef, pass auf, wir müssen, Häkchen dran läuft. In einem Bürobereich, das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe, vielleicht ist es mein Mindset, es ist sau schwer zu bewerten, was ist denn jetzt hier das Angemessene und wer definiert, ob es angemessen ist oder nicht. Ich habe eben einleitend vom Podcast gesagt, ich sitze hier im Hoodie und war am Überlegen, ob ich die Heizung anwerfe. Ja, meine Kollegen sitzen neben mir in der kurzen Hose und T-Shirt und sagen, das ist alles noch, ich weiß gar nicht, was da hast. Von daher finde ich das sau schwer und da ist so eher die Kiste, dass der Chef wieder sagt oder dass du wieder über andere Gesetze und Richtlinien drüber guckst und sagst, gut, Arbeitsplatz, Büroarbeitsplatz sollte schon irgendwas zwischen, ich hatte eben 18 und 25 Grad gesagt, das solltest du schon haben. Damals gab es hitzefrei in der Schule, wenn du über 30 Grad um 10 Uhr hattest oder sowas, nur mal ein blödes Beispiel zu bringen. Dann hast du harte Sachen, also Hard Skills, wo du dran greifen kannst. Diese Soft Skills-Sache ist super sensitiv und da ist echt die Frage, inwieweit du als QM-Manager auf sowas Einfluss nehmen kannst. Hinweisen, ganz klar, aber echten Einfluss drauf nehmen im Sinne von, das setzen wir jetzt so um, das steht so in der Norm, wirst du es schwer haben, sehe zumindest ich.
Also es ist von meiner Seite so, dass man sich wirklich immer Gedanken machen muss, was da an der Stelle gerade sinnvoll ist. Weil wie du sagst, es ist sinnvoll zu sagen, hey, wir sind in einem gewissen Temperaturbereich im Büro oder so, wo wir sagen, ab 30 Grad kann ich vielleicht nicht mehr erwarten, dass jemand so hochproduktiv ist und das ist vielleicht nicht mehr so die gute Umgebung. Oder ab einer Temperatur, die ich halt festlege zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja gesagt, 20 bis 25 Grad, das ist für die meisten Wohlfühltemperatur. Das kann natürlich nicht heißen, außer ich habe sehr viel Geld zur Verfügung, dass jeder Mitarbeiter sein eigenes Büro bekommt, wo er seine private Wohlfühltemperatur mit eigener Klimaanlage machen kann.
Ja, genau.
Weil wir haben ganz am Anfang von Ressourcen gesprochen, dass wir auch gesagt haben, wir bewegen uns ja in einer gewissen Kostenkalkulation oder zwischen Kostendruck und Qualität irgendwo dazwischen,
Auch Geld ist eine Ressource.
Auch Geld ist eine Ressource und in einer idealen Welt würden wir es natürlich jedem perfekt recht machen. Ja. Das ist aber eine menschliche Natur, dass das gar nicht geht. Und in der Regel haben wir nicht unendliche Ressourcen, das zu tun. Ich finde es aber wichtig, dass man einige Grundlagen festlegt, in denen wir uns bewegen können, was wir als normal empfinden. Und im Rahmen dessen ist das auch, sage ich mal, kostentechnisch zu regeln. Und da kann man natürlich einiges festschreiben und einige Sachen genau. muss man halt schauen, wie man darauf reagiert. Weil du kannst ganz viele, gerade wenn wir über diese psychologischen Sachen reden, was Personen in ihrem Leben haben, was gerade passiert in ihrem Umfeld, das geht ja ins private Leben rein. Das kannst du teilweise gar nicht vorhersehen. Und das sind Sachen, dem kannst du nur versuchen entgegenzuwirken, wenn du es mitbekommst, durch eine offene Kommunikation, eine gute Kultur. Und als QMB bist du zwar sicherlich das Schweizer Messer und die Schnittstelle zwischen ganz vielen Themen, aber du kannst auch nicht alles leisten. Deswegen sage ich ja, ein QM-System kann kein Therapeut sein, aber wenn ich bemerke, dass es irgendwo, wenn mir was zu Ohren kommt, dass irgendwas schief läuft, oder ich bemerke, okay, wie du gesagt hast, hier ist eine fehlende Klimaanlage, das sind alles Sachen, die kann ich in ein Ticketsystem, die kann ich irgendwo erfassen, ich kann Hinweise geben, ich kann mal mit der Abteilung sprechen oder dem Geschäftsführer. Das Thema lösen, das müssen die. Oder man macht das, wie gesagt, kooperativ, alle zusammen im besten Fall, ja. Aber die Lösung erarbeiten, was am besten für den Prozess ist, das müssen natürlich wir die Prozessverantwortlichen, die sagen, okay, Klimaanlage geht vielleicht nicht diejenige, die es nach außen bläst, weil wir haben hier Schadstoffe drin, wir brauchen was extra mit Filter, weil da hängt auch wieder ganz viel dran. Also dann musst du wieder tiefer einsteigen. Als QMB musst du schon, finde ich, diese Sachen, wenn sie dir auffallen, anmerken, womöglich zur Verbesserung führen, weil du ja sagst, ich möchte dafür sorgen, dass die Arbeitsumgebung sich nicht negativ auswirkt. Aber du kannst natürlich nicht alles per se lösen. Das ist wesentlich größer und breiter.
Und was man auch, glaube ich, an der Stelle mal sagen kann, du kannst halt als QMB auch nicht alle Gesetze und alle Themen so im Kopf haben und so auf der Platte haben, dass du der Allmächtige bist und der Allwissende bist, der genau deine Antwort meist. Nach Arbeitsblatt Städtenverordnung Kapitel 26, 38, 11 C müssen bei Vollmond die Temperaturen bei 23,84 Grad sein und solche Spielereien. Also auch da muss man die Abstriche machen. Auch das gerade wieder. Brandschutzkonzepte, wo sollen irgendwelche Fluchtwegkennzeichnungen drin sein? In welchem Intervall werden Feuer, also all diesen ganzen Kram, ja, also alles das, da muss man also auch wirklich als QMB halt irgendwann mal sagen, ey, pass mal auf, da gibt's andere Leute, die andere Themen haben. Ja. Ich trigger die aber wenigstens mal an. Ich schieb dann wenigstens mal die ASIFA an, ja, die ich wahrscheinlich im Unternehmen habe oder haben sollte, oder schieb mal meinen Brandschutz an und sag, pass mal auf, das und das ist mir aufgefallen, guck da mal nach, ja. Und dann kannst du so Dinge mal durchdrücken. Aber ich find's wirklich, ich find's echt ein spannendes Thema, gerade da diese Soft Skills in solchen Bereichen reinzubringen, weil man als QMler echt faktengeprägt ist. Für mich ist das ziemlich easy. Die Geschäftsleitung sagt, wir bestimmen und man bestimmt, Büroräume sollen die und die Temperatur haben. Und dann hast du da ein Fingerchen für. Da muss jetzt kein kalibriertes Messmittel hängen, was 724 alle 3 Minuten lockt und du musst einmal im Monat auswerten, du musst einen Kappa anlegen, wenn es mal drüber oder drunter ist. Davon rede ich noch gar nicht, sondern einfach nur, dass du weißt, innerhalb von diesem Bereich hätte ich gerne, dass es passiert.
Ja, und im Büro.
Bei Lager ist wieder was anderes,
ja. Ja, ich finde es dann halt auch absolut sinnvoll, da auf Spezialisten zurückzugreifen. Wir haben bei uns auch, wir haben die Leute, die den externen QMB machen und wir haben die Arbeitssicherheitsbeauftragung machen, weil sie halt Spezialisten sind. Und wenn du als QMB jedes Regularium kennen müsstest und alles, was mit Brandschutz, Arbeitssicherheit, biologischer Sicherheit etc. alles zu tun hat, als Einzelperson wirklich querbeet, dann, sage ich mal, ist die psychologische Prozessumgebung für dich auch nicht so positiv als QMB.
Ja.
Weil am Ende willst du als QMB ja auch noch deine geistige Gesundheit bewahren.
Ja,
ist ja auch so ein bisschen ein Risiko bei dieser Stelle. Dadurch, dass
auch der QMB ist eine Ressource.
Ja, auch der QMB ist eine Ressource, das muss man ja auch sagen. Weil das geht ja auch vielen QMBs so, dass sie in so vielen Sachen so ihre Finger ein bisschen drin haben müssen, so viel Schnittstellen haben, weil sie halt zwischen Geschäftsleitung, der Qualität und den Produktionsteilen zum Beispiel stehen, weil sie halt ganz viele Sachen erfüllen müssen und die Waage halten müssen. So, das ist auch eine stressvolle Anforderung. Also ist es für QMBs auch manchmal auch nicht so einfach, da, sage ich mal, das alles zu handeln und zu sortieren, weil man halt so manchmal auch Generalist sein muss und Spezialist für ganz viele Sachen. Und da auch wirklich sagen können muss, das weiß ich jetzt auch mal nicht so genau, da holen wir uns den Spezialisten, der uns das sagt. Ich muss aber den Oversight darüber haben. Ich muss erkennen vielleicht, da sollte man was tun. Nicht, dass ich es selber jedes Mal machen muss, das nicht, aber Empfehlungen geben, sagen, da haben wir ein Problem. Das Antriggern, das ist eine ganz wichtige Sache, die ich da sehe.
Das ist richtig. Was ich auch bin, ich würde niemals im Leben, ich sag mal kurz nochmal in die 714 geguckt, Licht. Ich würde mich niemals ermaßen zu wissen oder ohne nachzuschlagen, aus dem Stegreif zu gucken, welche Lichttemperatur und wie viel Lux an einem Arbeitsplatz zur Verfügung sein stellen wird. Kick it. Dafür gibt es die Leute, die Spezialisten sind, die es messen, die wissen, was sie tun, die das Gesetz, die Verordnung aus dem Kopf kennen und die genau wissen, was los ist. Aber wenn ich in einem Büro als QMB drin sitze und mit meinen Mitarbeitern rede und ich habe meinen Laptop auf oder ich habe meinen Schmierzettelblock oder ich habe sonst was auf und ich das Gefühl habe, schon jetzt hier, ist schon arg dunkel. Also ich erkenne ja jetzt nichts. Ich muss schon mal wieder die Brille hochmachen. Ich muss mal ein bisschen mit dem Licht, dass ich unter die Lupe gehe oder irgend so. Ich kriege das ja mit und ich merke das ja selbst. Und wenn die Mitarbeiter sich beschweren, dann kann ich wenigstens diesen Hinweis geben und kann gegebenenfalls die Leute antriggern, die da dann mal genauer gucken an der Stelle.
Ja, und es muss ja nicht sein, dass ich jetzt sage, ich recherchiere jetzt selber, was die perfekte Lichttemperatur ist. Und mach Messungen, sondern dann hole ich mir halt jemanden, der das professionell macht und das ist dann halt auch mal eine Serviceleistung und dann lässt man sich von demjenigen Plan machen, was für Lampen man dann am besten aufhängt.
Ja,
das sind auch keine Unkosten, die dadurch entstehen.
Nein.
Und die Kosten könnten wesentlich höher sein, wenn ich als QMB was mache, wo ich sage, das ist jetzt halbgar und am Ende ist es doch nicht richtig, weil es keine richtige Lösung ist.
Genau, und du musst halt auch das, glaube ich, kann man mal drüber reden, du musst halt auch aufpassen, dass du die Glaubwürdigkeit nicht verlierst. Du bist, wenn du als QMB anfängst, mit dem Spitz jetzt ausformulieren, wenn du als QMB anfängst, mit einem Lichtmessgerät durch das Unternehmen zu rennen und zu sagen, Infrastruktur, Arbeitsumgebung passt jetzt nicht, weil nach Arbeitsstättenverordnung, ich werfe gerade heute echt viele Gesetze wahrscheinlich durcheinander, sorry dafür, ja, nach den Gesetzen, passt das nicht, weil es müssen in Wirklichkeit ein paar Lux mehr sein oder weniger sein. Also haben wir jetzt hier eine Abweichung und ein Gap. Dann fragt dich nachher irgendwann, was machst du hier eigentlich? Bist du jetzt hier der QMB? Bist du jetzt noch der Qualität sicherstellt und bist du noch der QMB? Oder bist du der die Arbeitssicherheit macht und bist du der jetzt die Lampen einstellt? Also an irgendeiner Stelle hast du eine Schnittstelle, wo du übergeben musst an einen, der das macht, dass du als QMB dich auf deine Aufgaben des QM-Managers fokussieren kannst.
Ja, ich glaube auch, wenn man zu viel Sachen macht, die out of scope, sage ich mal, sind, dann kannst du dich auch nicht mehr auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren und die sind in der Regel werden ja auch nicht weniger.
Ja.
Und wichtig ist dieser Oversight und Überblick drüber zu haben, was da eigentlich gerade passiert. Und ja, ich bin auch der Meinung, man kann nicht der Spezialist für alles sein, man muss aber einen Blick drauf haben.
Einfach. Einen Blick muss man haben. Und meistens ist der Blick das offene Auge, das offene Ohr und der gesunde Menschenverstand, das sagt einem schon ziemlich viel über den Blick, über die ganze Sache. Erst recht, wenn du als QMB oder als Externer in ein Unternehmen reinkommst und hast nicht die Scheuklappen auf, die das vielleicht die Abteilung hat, die da jetzt drin sitzen oder irgendwas, ja. Und dann hast du schon mal einen neutralen Blick und wenn du da reinkommst, dann sagt dir schon dein gesunder Menschenverstand und das, was du da so vorfindest und was du da siehst, gibt dir schon ein Gefühl dafür, ob sich das aufgeht oder nicht. Wenn die da alle mit Chromlampen Chromstirnlampen sitzen, weil die Lampenzeit im halben Jahr kaputt sind und für die ist das vollkommen normal und das ist alles in Ordnung, dann mag das für die okay sein, aber wenn du dann einmal da in den Raum reingehst, weil irgendwas, dann das ist halt nicht okay. Ja. Also von daher ist auch manchmal der neutrale Blick von draußen, von einer anderen Abteilung, von einem QMler, mal in so ein Büro rein, in so eine Arbeitsumgebung rein, hilfreich, besser zu werden. Schwerer Block. Lass uns rübergehen zu dem, was wieder mehr Key Facts hat. Es ist echt sauschwer, gell? Ich merke das auch gerade jetzt, wo wir drüber reden. Es ist halt echt ein heißes Eisen und ein schweres Thema. Wo gehst du da noch hin? Wie weit gehst du? Das ist auch bei mir in der Beratung drin. Du musst das Fingerspitzengefühl haben und ich musst du Diskussion haben.
Ja, ich denke, es ist, wie du sagst, gesunder Menschenverstand. Ja. Und der sollte an oberster Stelle stehen. Es bringt niemandem was, wenn ich da jetzt reingehe, das Lichtmessgerät rausziehe. Ich weiß, Licht ist jetzt das Dauerbeispiel und sage, die Lampen hier sind 0,52% zu dunkel. Dann gucken mich die Leute auch komisch an und denken, was will der denn jetzt von uns? Sollte er sich nicht eigentlich die Qualität der Produkte angucken.
Genau.
Aber wenn ich wirklich mal reingehe und sage, kannst du da auf dem Bildschirm was lesen? Und er sagt mir dann, nö. Dann kann man da mal was gucken, ob da nicht was besser geht. Ne? Also das ist im Rahmen bleiben. Also man darf sich jetzt auch nicht im Formalismus und allem verlieren und sonst wird man auch gar nicht mehr fertig. Aber mit offenen Augen, offenen Ohren mal durch die Welt gehen. Und was einem da auffällt, ist in der Regel ja auch schon gut. Und das machen die meisten ja auch gut. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ständig in irgendwelchen Betrieben bin, wo ich sage, oh, hier ist aber wirklich nirgendwo richtige Beleuchtung, hier kann doch keiner was erkennen. Das fällt einem vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf, aber in der Regel sind das Kleinigkeiten, das sind Sachen jetzt links und rechts.
Und da fällt mir gerade noch ein, ich glaube, damit mal gehen wir zum nächsten Punkt, fällt mir gerade noch ein Verbesserungsvorschlag von einem Auditor, der dann gesagt hat, dass es besser wäre für die Ergonomie am Arbeitsplatz, wenn die Tastaturen weiß wären mit schwarzen Buchstaben drauf, anstatt schwarze Tastaturen mit weißen Buchstaben zu haben, weil das Kontrastverhältnis sich abhebt und weiße Büroarbeitsplätze so hell sind, dass das reflektiert. Das wäre doch besser, es würden irgendwelche dunklen Unterlagen. Also du merkst dann, das ist mir halt wirklich schon mal passiert, also das mit der Tastatur steht in irgendeinem Bericht schon mal drin. Das war mal ein Verbesserungsvorschlag von einem Auditor, wo ich sage, so weit einfach nicht. Also das funktioniert nicht im 9001-Thema. Selbst als ASI tue ich mir schon schwer mit der ganzen Sache, aber nicht in einem 9001-Audit. Also nicht als QMB. Meine Aufgabe als QMB ist nicht zu diskutieren, ob die Lesbarkeit von Tastaturen weiß auf schwarz oder schwarz auf weiß besser ist. Nicht mein Thema, sage ich dir ganz ehrlich. Würde ich mir niemals anmaßen. Das geht mich nichts an.
Nein, also ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Thema sein sollte, weil das persönliche Präferenz ist auch einfach.
Wie gesagt,
ich kenne Menschen, weißt du, wir haben für uns Tastaturen bestellt und wir haben einfach gefragt, was für Tastaturen wollt ihr?
Yeah.
Und dann kann einfach jeder sagen, ich möchte eine weiß, ich möchte eine schwarz. Und da kriegt jeder
die Tastatur, sagen,
die er will. Im Endeffekt, man kann es hier im Detail auch übertreiben. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendein Arbeitsplatzsicherheitsbeauftragter, der mir sagt, boah, das macht schon einen ordentlichen Unterschied im Namen. Aber das riskiere ich jetzt einfach mal. Also mit solchen Kleinigkeiten würde ich mich jetzt nicht aufhalten. Ich glaube, da gibt es deutlich dramatischere Sachen. Also wenn mir das jemand sagt, denke ich mir, schön, danke für die Empfehlung.
Ja, aber unglaubwürdig.
Dann gab es bei uns wohl wirklich nichts Ernsteres.
Genau, wir hatten das Thema ja mit Glaubwürdigkeit schon, aber wenn ich mal einen Auditbericht drinstehen habe, als Verbesserungsmaßnahme, die Tastaturen könnten weiß auf schwarz sein, anstatt schwarz auf weiß, ja, ist klar, komm, schenk's dir. Also wenn du sonst keine Schmerzen hast, vielen lieben Dank.
Das größte Problem ist, dann bin ich happy, dann war das ein entspanntes Audit. Das ist das, was ich mir dann sage. Weil gesagt werden darf alles, man darf auch alles anmerken, aber dann war auch keine Zeit, sich die wichtigen Sachen anzugucken, denke ich mir dann immer, weil so ein Audit muss auch einen ordentlichen Fokus haben und mein Gott, wenn man es im Vorbeigehen mal sagt, soll es mir absolut recht sein? Würde ich sowas aufschreiben? Nein.
Genau.
Also ich nicht.
Lass uns zu 715 kommen. Dann kriegen wir, glaube ich, den 71er heute noch durch.
Kriegen wir nicht. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die Zeit.
Ja, wir sind schon bei einer Stunde. Dann würde ich sagen, lass uns einen Cut machen. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde. Lass uns
cutten. Nächste Woche mit Ressourcen zur Überwachung und Messung weiter. Ne?
Ja, da würden wir das nächste Mal...
Wenn wir mit Wissen der Organisation anfangen, dann reden wir noch eine Stunde.
Ja, und ich glaube, dass wir mit, wenn wir Messmittel machen, 715, bringt uns auch ein Stündchen.
Ja, ich glaube, so über das Thema Kalibrierung und so, Messergebnisse, da können wir doch
Bewertung, ein bisschen Messergebnis, reden, glaube ich. Mess- und Sicherheit, DAX muss...
Ja, wie oft muss ich kalibrieren?
Warum muss ein DAX-Logo auf dem Kalibrierschein sein, damit der Auditor glücklich ist, weil der nämlich keine Ahnung hat, ein Kalibrierprodukt... Oh, nein, habe ich nicht gesagt, nein.
Oh. Ganz vorsichtig, da gibt es je nach Labor und je nach ISO-Zertifizierung nämlich genaue Regeln drauf, wann das drauf darf und wann das auch nicht mehr drauf darf. Also.
Ja, und es gibt auch Ansichten, was der Unterschied ist zwischen einer DAX-Kalibrierung und einer Kalibrierung, die rückführbar ist. Lass uns das Thema in der nächsten Woche aufgreifen.
Ja, lass mich noch eine Sache sagen. Es gibt auch eine Diskrepanz, was es heißt, muss ich extern kalibrieren oder kann ich das selber machen? Weil man kann auch viel selber machen. Man muss nicht alles extern kalibrieren lassen. Finde ich auch ein spannendes Thema.
Man kann auch viel selber machen und viel selber kalibrieren und es ist trotzdem rückführbar.
Genau. Das ist nämlich der Punkt. Man muss nicht alles geben. Wir müssen ja ein bisschen teasern, damit die Leute.
Wir dürfen aber jetzt die Erwartungshaltung nicht so hoch hängen.
Stimmt auch wieder.
Ja, aber ich glaube, da kriegen wir eine Stunde voll. Da machen wir uns keine Gedanken drüber.
Ja. Also, wer nächste Woche oder in zwei Wochen dann Lust hat, uns eine Stunde über Messmittel vielleicht auch, Ressourcenüberwachung für Messung Wissen der Organisation und dann hoffentlich auch den Rest von Kapitel 7, aber wer weiß, vielleicht wird das auch eine Trilogie. Eine Trilogie, und dann schauen wir mal.
Definitiv eine Trilogie. Ich glaube eher, es gibt ein Vierer-Ding. Kompetenzbewusstsein kriegst du noch auf 1 mit Kommunikation. Ich glaube, der 7-5er wird definitiv auch noch mal eine Stunde gehen.
Ja, deswegen, ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht und das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten und ich denke, man kann gespannt auf mehr sein.
Ja, ich sage vielen lieben Dank für die Zeit. Grüße aus Wetzlar. Und wir hoffen, dass der Spätsommer nochmal zurückkommt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ich schicke Grüße aus Saarbrücken und wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende. Tschüss.
Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.